Campusradio von Studenten für Studenten. Live auf der Ems-Fechtewelle.
Es ist Donnerstag, 18.03 Uhr und wir senden live aus dem Radiostudio der Hochschule Osnabrück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Elena Pott.
Und ich bin Mia Fiege. Wir studieren Kommunikationsmanagement in Lingen. Gemeinsam nehmen wir euch in der nächsten Stunde mit auf eine abwechslungsreiche und spannende Reise durch die Medienwelt. Wir möchten euch inspirieren, zum Nachdenken anregen und wir möchten euch natürlich unterhalten.
In unserer Sendung geht es heute um Fake News und Wahlkampf, um Human Resources und Homeoffice, um Unternehmenspodcasts und um Social Media und Digital Detox.
Für wen diese Themen unverständlich klingen, der wird nach der Sendung mehr wissen. Wir starten aber erstmal mit einem Song, Rote Flaggen von Berg. Viel Spaß!
Worte haben Macht. Sie können manipulieren, polarisieren und zerstören. Welche Rolle haben Fake News im US-Wahlkampf gespielt? Warum sind Fake News für unsere Demokratie gefährlich? Diesen Fragen sind Viona Buten und Jule Breuer nachgegangen.
Heute sprechen wir über ein Thema, das aktueller denn je ist. Fake News. Was passiert, wenn gezielte Falschinformationen die Öffentlichkeit beeinflussen? Und wie wirken sich Fake News auf die Medien und die Gesellschaft aus? Unser Schwerpunkt? Die berüchtigte Springfield-Aussage von Donald Trump, in der er behauptete, Migranten und Migrantinnen würden in Springfield, Ohio, die Haustiere der Amerikaner essen.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Was hat es damit auf sich und welche Konsequenzen hat diese gezielte Falschinformation ausgelöst? Was sind Fake News? Stefan Brieske ist Dozent für Politik und Gesellschaft an der Hochschule Osnabrück. Er sagt, dass der Begriff durchaus ambivalent sei.
Also Fake News an sich ist erstmal ein schwieriger Begriff. Er war ja ursprünglich mal gedacht als bewusste Verwendung von Desinformationen. Und dann hat Trump während seines ersten Wahlkampfs das aber sehr stark auch auf Medien zugeschnitten. Das heißt, ganze Fernsehsender oder Redaktionen, Zeitungen waren dann Fake News im Sinne von aus seiner Sicht falschen Medien. Also begreifen wir es aber als bewusst verwendete Desinformation, dann ist das zu einem sehr, sehr beliebten Stilmittel im Zeitalter der postfaktischen Kommunikation geworden.
Fake News werden oft genutzt, um Ängste zu schüren und politische Ziele zu verfolgen. Bewusst gesteuerte Desinformation hat ein hohes Gefährdungspotenzial, sagt Stefan Brieske.
Es unterbindet tatsächlich demokratische Diskurse. Ein solches Vorgehen spaltet. Ein solches Vorgehen macht unter Umständen auch eine Lüge gesellschaftsfähig. Die Grenzen zwischen Wahrheit und bewusst gestreuter Unwahrheit verschwimmen immer mehr. Das Ganze ist durchaus etwas, was dem gesellschaftlichen Klima und dem Umgang miteinander nicht besonders förderlich ist.
Fake News beeinflussen nicht nur die öffentliche Meinung und das gesellschaftliche Klima. Sie stellen auch den Journalismus vor enorme Herausforderungen. Es ist die Aufgabe der Journalisten, Falschinformationen zu entlarven und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Diese Herausforderung wird immer schwieriger, je schneller sich Desinformationen verbreiten. Wie gehen Journalisten und Journalistinnen mit diesem Phänomen um? Und wie verändert es ihre Arbeit?
Also im Journalismus kann es wirklich nur darum gehen, wirklich sehr sachlich zu informieren und sehr überzeugend zu informieren, dass man wirklich darstellt, man ist vor Ort gewesen, man hat sich informiert. Also eine Klarheit, eine Transparenz in der Art, wie man seine Informationen bekommen hat. Das ist im Journalismus aus meiner Sicht das Allerwichtigste zurzeit.
Zurück zum Anfang unserer Recherche, zum prominenten Beispiel der Springfield-Aussage von Donald Trump während des diesjährigen US-Wahlkampfes. Schauen wir uns an, welche Rolle diese Behauptung gespielt hat und welche Auswirkungen sie auf den politischen Diskurs hatte.
Die USA sind natürlich im Moment gerade so ein Paradebeispiel irgendwie für postfaktische Kommunikation und Fake News ist da ein Begriff, der für sehr, sehr viel verwendet wird. Trump verwendet ihn ja speziell in Bezug auf Medien, die nicht seiner Linie entsprechen, die er ja auch bewusst umgeht. Trump ist ein klassischer Populist. Trump versucht, eine Gefährdung natürlich von außen für das amerikanische Volk zu propagieren und bedient sich auch Geschichten, also wirklich Narrativen, muss man sagen, die auch als bewusste Desinformation dann gestreut werden. Das Beispiel mit den mutmaßlichen Verschwinden von Haustieren und Zusammenhänge mit Migranten, mit Einwanderern, hat sogar sein Vizepräsident J.D. Vance zugegeben, ist eine Geschichte, die bewusst eingesetzt worden ist. Er hat davon gesprochen, we have to create stories, also Narrative zu erzeugen, die das eigene Bild zu unterstützen, auch wenn es wirklich keine faktischen Belege dafür gibt.
Noch während der Debatte wurde diese Aussage durch die Moderation und Fact-Checker als falsch entlarvt. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Eine Strategie, die Trump und seine Unterstützer offenbar gezielt vorbereitet hatten. Aber warum wird dem einfach Glauben geschenkt?
Die Geschichte von Trump ist relativ einfach erzählt. Er bietet eine einfache Lösung. Er sagt, mit mir wird es euch besser gehen als mit den anderen. Und was wir gesehen haben, ist das ein ganz starker Treiber auch für die Wahlentscheidung gewesen, weil viele Wählerinnen und Wähler das Gefühl hatten, es geht ihnen heute nicht besser als vor 4 Jahren. Und da hat er sicherlich einen ganz interessanten Punkt getroffen, mit dem er sich die notwendigen Mehrheiten verschafft hat und letztendlich auch sehr gezielt schon seit langer Zeit eben auch das in die Köpfe der Menschen versucht hat reinzubringen.
Schon vor dem Duell kursierten in Trumps Kreisen Bilder von KI-generierten Katzen und Enten, die angeblich vor den Migrantinnen und Migranten in Springfield gerettet werden sollten. Das schürte gezielt Vorurteile und Ängste. Die Falschbehauptung fördert nicht nur Rassismus, sondern hat auch konkrete rechtliche Konsequenzen. Eine Gruppe haitianischer Einwanderer aus Springfield hat inzwischen eine sogenannte Citizen Criminal Charge gegen Trump erhoben. Die Springfield-Aussage zeigt eindrücklich, wie gezielte Desinformation politische und gesellschaftliche Spannungen verschärfen kann, mit realen und potenziell gefährlichen Folgen für die Betroffenen.
Ja, das Krasse ist, dass es eine Fernsehdiskussion war, die, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert hat, und wir sprechen über diesen einen Satz. Also, Trump hat es wieder geschafft, mit einer Aussage in unseren Köpfen zu bleiben. Diese Aussage ist natürlich so krass, dass man sich fragt, wie kommt er überhaupt darauf? Und dann denkt man sich, wie wird er denn später mit Politikern verhandeln, wenn er so eine Aussage tätigt?
Trump schafft es immer wieder, den öffentlichen Diskurs zu dominieren. Sei es durch Schock, Provokation oder gezielte Desinformation. Die Springfield-Aussage ist mehr als nur eine bizarre Bemerkung in einer TV-Debatte. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Falschinformationen bewusst eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu lenken, Ängste zu schüren und politische Gegner zu diskreditieren. Gleichzeitig zeigt sie, wie anfällig unsere Gesellschaft für solche Strategien ist und wie schnell Desinformation reale Konsequenzen haben kann. Von rassistischer Hetze bis hin zu Bombendrohungen. Es liegt an uns, kritisch zu bleiben, Informationen zu hinterfragen und uns für eine faktenbasierte Debattenkultur einzusetzen. Doch auch Politik und Medien stehen in der Verantwortung. Sie müssen stärker gegen Desinformation vorgehen und verhindern, dass solche Aussagen den öffentlichen Diskurs dominieren. Am Ende bleibt die Erkenntnis, Worte haben Macht. Sie können manipulieren, polarisieren und zerstören. Oder sie können aufklären, verbinden und stärken. Lasst uns dafür sorgen, dass sie Letzteres tun.
Faktenbasiert und kritisch denken. Das sind doch gute Anhaltspunkte für die Zukunft.
In unserem nächsten Beitrag geht es um Human Resource Management, auf Deutsch Personalwesen. Warum es wichtig ist, da Strategien zu entwickeln, das haben Celine Gröne und Anouk Müller herausgefunden.
Wenn Unternehmen nicht mit der Zeit gehen, gehen sie mit der Zeit. In unserer schnelllebigen Welt ist es für Unternehmen wichtiger denn je, wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei spielt das HR-Management, also das Human Resource Management, eine zentrale Rolle. Wir haben Yvonne Gabers, Professorin für Organisationspsychologie, nach einer allgemeingültigen Definition für HR-Management gefragt.
Human Resource Management kann definiert werden als Personalmanagement, meint aber natürlich auch noch deutlich mehr als nur das reine Management von Personen, meint dementsprechend Personalmarketing, Personalentwicklung, Personalauswahl, aber auch Führung, Motivierung, also alles das zum Erhalt unserer humanen Ressourcen, zur Erreichung von Unternehmenszielen, aber auch den humanen Zielen eines Unternehmens.
Also ist Personalentwicklung ein Teil von HR-Management. Aber was genau ist eigentlich Personalentwicklung?
Sie umfasst alle geplanten Maßnahmen, die die Kompetenzen von Mitarbeitenden gezielt entwickeln und erhalten. Dies kann durch Schulung, Coachings oder Weiterbildung passieren. Dabei geht es nicht nur um fachliche Fähigkeiten, sondern auch um soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder persönliche Fähigkeiten wie Stressmanagement. Personalentwicklung hilft Unternehmen, ihre Belegschaft auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Und das ist gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und digitalem Wandel unverzichtbar.
Damit Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgreich sind, müssen sie strategisch geplant werden. Unternehmen durchlaufen dafür einen festen Prozess.
Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wir zu Situationen kommen, dass wir uns im Unternehmen verändern. Und dann müssen wir gucken, wie ist der Ist-Zustand unseres Personals und wie sollte eigentlich der Soll-Zustand sein? Ja, wir ermitteln den Bedarf und würden dann im nächsten Schritt eben gucken, haben wir vielleicht schon Personen, die das haben? Und würden danach dann gucken, was wir für Maßnahmen anwenden müssen, damit unser vorhandenes Personal die Kompetenzen, die Fähigkeiten bekommen kann, damit es auch in Zukunft bei uns bleiben kann und auch die Leistung zeigen kann.
Um mehr darüber zu erfahren, wie Personalentwicklung in der Praxis funktioniert, haben wir mit Tobias Dasenbrück gesprochen. Er ist Personalentwickler bei dem Unternehmen Konditorei Koppenrath und Wiese, einem der führenden Hersteller von Tiefkühlbackwaren in Deutschland. Auch dieses Unternehmen plant seine Personalentwicklungsmaßnahmen strategisch.
Es fängt damit an, dass wir eine klare Definition haben, wo wollen wir weiterkommen, mit welchen Produkten wollen wir weiterkommen, wie sind dann auch die Zielsetzungen insgesamt. Und das bricht man dann runter und sieht dann, bei welcher Abteilung hat man welche Wachstumsfortschritte oder auch Ziele und welches Personal haben wir da. Um dann auch da anzusetzen und zu sagen, mit der PE versuchen wir die Lücke zwischen dem Ziel und dem, was wir haben, zu schließen.
Unternehmen müssen mit Hilfe von Personalentwicklungsmaßnahmen also dafür sorgen, dass die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden an aktuelle Herausforderungen angepasst sind.
Ein wichtiges Thema ist dabei der demografische Wandel. Die Belegschaft wird älter und das bringt Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel technische Schwierigkeiten bei älteren Mitarbeitenden, denen Personalentwicklung entgegenwirken muss. Vor allem der sogenannte Wissensverlust ist hier eine große Herausforderung des demografischen Wandels.
Für mich ganz, ganz großer Punkt ist Wissensmanagement. In dem Punkt, dass wir nicht nur gerade einen Fachkräftemangel haben, sondern die nächsten Jahre auch Wissen verlieren, also ganz stark. Mein Vater zum Beispiel ist jetzt dieses Jahr 60 geworden und das Wissen, was er sich über Jahrzehnte angeeignet hat in seinem Kopf, das müssen wir irgendwie erhalten, indem wir durch Personalentwicklungskonzepte das aus den Köpfen der älteren Kollegen in die Köpfe der Jüngeren bekommen.
Gegen den Verlust von wertvollem Wissen, wenn erfahrene Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, kann ein Mentoring-Programm helfen. Ältere Mitarbeitende teilen ihre Erfahrungen mit jüngeren KollegInnen und fördern so deren berufliche Entwicklung. Und das Wissen bleibt im Unternehmen.
Ein weiteres Thema, das Tobias Dasenbrock angesprochen hat, ist
Digitalisierung in jeglichster Form.
Hier sind Schulung und Weiterbildung besonders wichtig, damit Mitarbeitende mit neuen Technologien Schritt halten können. Von künstlicher Intelligenz bis hin zu moderner Software.
Neben der Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenzen sind auch soziale und persönliche Fähigkeiten entscheidend. Beispielsweise gibt es Teambuilding-Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Kompetenzen. Und es gibt Persönlichkeitstrainings, zum Beispiel um den Mitarbeitenden zur Stressbewältigung zu verhelfen. Während die genannten Maßnahmen oft in Gruppen stattfinden, bieten Coachings zusätzlich die Möglichkeit, Einzelpersonen gezielt auf neue Rollen vorzubereiten. Wir haben mit einer Auszubildenden der Konditorei Koppenrath und Wiese gesprochen. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich bin der Meinung, dass Personalentwicklungsmaßnahmen sehr wichtig für das Unternehmen sind, durfte auch in Form von E-Learnings selber schon an solchen Maßnahmen teilnehmen. Ja, und von den Azubis machen wir auch immer mal wieder etwas, was dann halt auch so in Form von Teambuilding-Maßnahmen stattfindet, wie zum Beispiel ein Kennenlerntag, sodass einem dann das Zusammenarbeiten halt eben auch leichter fällt.
Tobias Dasenbrock hat noch einmal zusammengefasst, wie Personalentwicklungsmaßnahmen bei der Konditorei Koppenrath und Wiese umgesetzt werden.
Sie kriegen eine Schulung, lernen vor Ort und lernen aber auch noch, indem sie die Dinge sich online nochmal anschauen können. Sie wollen irgendwo hin zu einer bestimmten Position, wo wir sie hinbringen wollen, aber sie müssen auch selber ein bisschen was leisten und am Ende auch nachweisen, dass sie qualifiziert sind für diese Position. Wir haben feste Positionen und wenn diese Mitarbeiter krankheitsbedingt oder wegen Urlaub ausfallen, kommen diese Positionen, die darunter liegen, in diese Feste rein. und sammeln darüber Erfahrung, indem sie mal punktuell in diese Position wandern. Wir bieten auch am Wochenende Deutschkurse an. Wir bieten dann eben mit diesen Sprachkursen die Möglichkeit, hier anzukommen und danach, wenn sie wollen, folgend sich über Lernwerkstatt, Ausbildung und so weiter zu entwickeln.
Das zeigt, wie vielfältig Personalentwicklung sein kann. Von Sprachkursen bis hin zu gezielten Schulungen und Coachings. Denn wie heißt es so schön? Wenn Unternehmen nicht mit der Zeit gehen,
gehen sie mit der Zeit.
Seid ihr lieber im Büro oder im Homeoffice? Da scheiden sich bestimmt gerade die Geister. Was machst du denn, liebe Elena?
Ich muss sagen, ich mag das Büro echt lieber, weil ich dort einfach besser arbeiten kann. Wie sieht's denn bei dir aus?
Interessant. Mir geht's tatsächlich genau anders. Ich mag Homeoffice viel lieber, da kann ich mich besser selbst organisieren.
Spätestens seit Corona hat dieses Thema für viel Gesprächsstoff gesorgt. Aber wie hat das Konzept Homeoffice den Arbeitsalltag beeinflusst? Sollte es vielleicht doch wieder ganz abgeschafft werden?
Das ist eine gute Frage. Clara Quiebeldrei und Pia Röckens haben die aktuelle Situation für uns untersucht.
Homeoffice ist aus dem modernen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken.
Corona war eigentlich der Auslöser dafür.
Wenn ich es jetzt selbst bestimmen dürfte, würde ich mir sogar eher weniger Office aussuchen und mehr Homeoffice.
Homeoffice. Für viele Unternehmen mittlerweile schon ein selbstverständlicher Bestandteil des alltäglichen Arbeitslebens. Zwei Mitarbeitende des Großunternehmens Appetito in Rheine haben uns von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet und welche Chancen und Risiken sie im Homeoffice sehen. Professorin Frau Dr. Gabers, Human Resource Managerin, definiert, welche Rolle Homeoffice im Arbeitsleben einnimmt.
Mitarbeitende wollen das Homeoffice und verlangen es mittlerweile auch wenn Großunternehmen wie Google und Amazon wieder zurückgehen in die reine Präsenzzeit. Unternehmen, die kein Homeoffice anbieten, aus welchen Gründen auch immer, werden immer unattraktiver als Arbeitgeber. Corona war eine Zwangssituation und wir haben gemerkt, es funktioniert. Auch die Digitalisierung hat auf einmal funktioniert. Dennoch müssen wir uns überlegen, ob wir das wirklich wollen, ob wir wirklich diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sein wollen. Und das ist eben die Frage der Abgrenzung.
Carmen Mersch, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates der Appetito AG, sagt, dass der Kontakt zu den Mitarbeitenden für viele enorm wichtig ist. Homeoffice erschwert diesen Kontakt jedoch. Larissa Flotte-Mesch berichtet uns im Folgenden, wie auch viele Vorteile von Homeoffice den persönlichen Alltag erleichtern.
Ich schätze am Homeoffice sehr, dass ich mein Privatleben besser mit der Arbeit vereinen kann. Dass man halt einfach so Kleinigkeiten nebenbei machen kann, in der Pause den Geschirrspüler aufräumen. Dann ist es halt einfach schon gemacht, wenn man Feierabend hat. Und es ist auch einfach ein bisschen Zeitersparnis, dadurch, dass man schon einfach zu Hause ist, wenn Feierabend ist.
Also die Vorteile für die Mitarbeiter sind definitiv, man ist halt flexibel. Ne? Alleine die Fahrzeit fällt weg, ist schon eine Menge Zeit, die man auch an Freizeit gewinnt. Viele sagen auch, ich arbeite zu Hause wesentlich effektiver, weil ich nicht gestört werde zwischendurch von Kollegen, die reinkommen. Ich kann halt zu Hause am Stück mehr schaffen.
Im Büro ist es halt viel einfach auch Austausch, menschliche Interaktionen, die auch manchmal einfach anstrengend sein können. Und so sind das sehr unterschiedliche Tage. Also Büro- und Homeoffice-Tage unterscheiden sich sehr viel und so würde ich auch meinen Alltag planen.
Statistiken aus den Jahren 2022 und 2024 zeigen, dass Homeoffice sowohl einen positiven Einfluss auf die Work-Life-Balance als auch auf die Flexibilität im Alltag hat. Professorin Gabers stützt diese These. Allerdings gäbe es verschiedene Ansätze.
Also wenn man in die Theorien guckt, es gibt verschiedene Theorien zur Arbeitsflexibilisierung, egal ob Zeit oder Ort. Die sagen alle, Homeoffice stärkt die Autonomie, stärkt die Selbstfähigkeit zu entscheiden, wann ich was mache. Das heißt, wir haben mehr Ressourcen und das bedeutet automatisch eine aktivere Arbeit. Das heißt, ja, wir sollten mehr leisten. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht ein bisschen anders aus, denn wenn man böse sprechen möchte, dann wird man zu Hause mit viel zu viel Aufgaben überfordert, die dann dazu führen, dass die Produktivität gesenkt ist. Die große Voraussetzung dafür, dass man im Homeoffice wirklich produktiv ist, ist Selbstführungskompetenzen. Und das hat auch nicht jeder.
Mangelnde Selbstführungskompetenzen bringen Herausforderungen in den Arbeitsalltag. Zusätzlich wird die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden erschwert.
Dann verändert sich die Kommunikation im Hinblick auf informelle Kommunikation, der informelle Austausch, der eben dazu führt, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir uns verbunden fühlen. Und das führt dann automatisch auch dazu, diese soziale Isolation, die wir kennen, wenn wir im Homeoffice sind. Und wenn wir dann ins Büro kommen und niemand ist da, weil alle anderen im Homeoffice sind, führt es da eben auch zur Vereinsamung, was ja im Moment auch ein großes Thema in der Gesellschaft ist.
Studien aus 2022 zeigen, dass in der heutigen Gesellschaft immer mehr Leute Homeoffice in Anspruch nehmen und dadurch glücklicher erscheinen. Dennoch ist eine Grenze zwischen dem Arbeiten von zu Hause und dem eigentlichen Alltagsleben essentiell.
Wenn wir zu Hause sind, fühlen wir uns verpflichtet zu arbeiten oder nicht? Können wir abschalten? Können wir nicht abschalten? Das ist nicht nur eine organisationsbedingte Frage, sondern es ist eigentlich auch eine gesellschaftliche Frage. Wir wissen, dass Personen, die versuchen, Arbeit und Familie zu integrieren, viel, viel mehr Stress erleben, viel, viel mehr Belastung haben als die Personen, die segmentieren.
Dr. Gavas betont, dass klare Grenzen das eigene Wohlbefinden stärken können. Damit die Arbeit das Privatleben nicht zu sehr beeinflusst, könnte es nützlich sein, das Büro im Homeoffice etwas abseits vom alltäglichen Familienleben zu haben. Wir haben uns gefragt, wie die Zukunft von Homeoffice aussehen kann. Können sich die Mitarbeitenden von Appetito Homeoffice als dauerhafte Lösung vorstellen?
Ich glaube nicht dauerhaft. Ich finde so Austausch zwischendurch gut, aber ich bin schon eine Person, die sich sehr viel Homeoffice vorstellen kann. Von daher, ich habe das jetzt so geregelt, dass ich 3 Tage im Homeoffice bin und 2 Tage im Büro. Und diese Regel finde ich gut.
Dr. Yvonne Gavas hat klare Vorstellungen, wie Homeoffice in der Zukunft aussehen könnte.
Homeoffice wird nicht wegzudenken sein. Und jeder, der die Freiheit vom Homeoffice schon einmal erlebt hat, der möchte das auch nicht mehr missen. Ich gehe ganz fest davon aus, dass auch mit KI, mit Avataren später, vielleicht auch schon in 2, 3 Jahren gearbeitet wird. Aber ich gehe davon aus, dass so der Klassiker sein wird, 2 Tage Homeoffice die Woche plus 2 Präsenztage und 1 hybrider Tag. Das wird aus meiner Sicht das Modell der Zukunft sein.
Das Modell der Zukunft. Spannende Vorstellung, dass ich in ein paar Jahren nur noch ein Avatar neben meinen KollegInnen bin.
Finde ich auch. Elena, sag mal, was haben die großen Unternehmen wie Siemens, Adidas und Amazon gemeinsam? Natürlich neben ihrem Erfolg und ihren hohen Umsätzen.
Sie setzen alle immer mehr auf Corporate Podcasts. Was haben Nina Farnbach und Hannah Blick zu dem Thema herausgefunden? Wir hören rein.
Und im Anschluss gibt es noch ein bisschen Musik. Und zwar Pompeii von Bastille.
Hallo, wir sind Hanna und Nina und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, Corporate Podcasts. Sie bieten Unternehmen eine Plattform, um Geschichten zu erzählen, Wissen zu vermitteln und direkt mit ihrer Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Hanna, wusstest du, dass es mittlerweile weltweit über 5 Millionen Corporate Podcasts gibt?
5 Millionen? Das ist ja der Wahnsinn. Aber es überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht, wenn man bedenkt, wie effektiv Podcasts sein können. Sie sind flexibel, persönlich und schaffen eine Nähe, die mit anderen Kommunikationskanälen schwer zu erreichen ist. Und ganz nebenbei, jeder dritte Erwachsene in Deutschland hört ja sowieso Podcasts. Das belegt die jährliche ARD-Online-Studie.
Absolut. Und sie eignen sich für so viele verschiedene Zwecke. Ob Employer-Branding, Wissensvermittlung oder das Erzählen von Erfolgsgeschichten. Ein tolles Beispiel ist der Emspod, der Podcast des Wirtschaftsverbands Emsland.
Der Wirtschaftsverband Emsland vertritt 450 Unternehmen und nutzt den Podcast als Sprachrohr. Sie sprechen mit UnternehmerInnen, stellen innovative Projekte vor und beleuchten die wirtschaftliche Entwicklung in der Region.
Und heute haben wir das Glück, mit Philipp Schubert und Katharina Runte vom Wirtschaftsverband zu sprechen. Philipp ist als Projektleiter für die Organisation zuständig, während Katharina die inhaltliche Gestaltung des Podcasts übernimmt.
Dann lass uns jetzt auch nicht länger warten. Philipp und Katharina, herzlich willkommen. Erzählt uns doch erstmal, was der Anstoß für euren Podcast Emspod war. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Der Ursprung unseres Podcasts war der, dass wir bisher immer ein sogenanntes Verbandsporträt aufgelegt haben im regelmäßigen Abstand. Das war ein Printprodukt, in dem wir die Arbeit und Projekte etc. des Wirtschaftsverbands vorgestellt haben und da auch den Unternehmen die Möglichkeit gegeben haben, sich zu präsentieren. Als es dann wieder soweit war, das neu aufzulegen, haben wir uns gefragt, ist das noch das, was wir wollen? Ist das das, was die Unternehmen wollen? Waren wir uns relativ schnell einig, nö, ist es nicht. Dann haben wir halt eben nach Alternativen geschaut und sind dann eben auf das Format Podcast gekommen, um es zeitgerecht zu halten und so weiter. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke für unseren Podcast Emspod.
Das ist wirklich spannend, wie ihr aus einem klassischen Printprodukt etwas so Modernes wie einen Podcast gemacht habt. Aber jetzt interessiert uns natürlich, an wen richtet sich der Emspod eigentlich genau?
Der Podcast richtet sich eigentlich an alle, die an Wirtschaftsthemen, an unternehmerischen Themen, insbesondere im Emsland, interessiert sind. Letztendlich gibt es da keine sinnvolle Engführung.
Aber wie entscheidet ihr eigentlich, welche Themen ihr im Emspot behandelt?
Wir gucken natürlich immer, was sind gerade allgemeine Themen, die Relevanz haben, die eben auch aufs Emsland Auswirkungen haben, ob wir da passende Gesprächspartner finden.
Wer sind denn die Gesprächspartner?
Gesprächspartner sind dann immer Unternehmen aus der Region oder Vereine, Verbände, Organisationen, die bei uns Mitglied sind, können über Herausforderungen sprechen, die sie gemeistert haben, über Best Practices, die sie gerne weitergeben möchten. Das sind so Inhalte und gerade auch Personen, die sprechen.
Mit eurem Emspot habt ihr ein interessantes neues Projekt gestartet, das sich jedoch noch am Anfang befindet. Wie kommt denn der Podcast bisher bei euren Hörerinnen und Hörern an?
Es ist noch ein bisschen verhalten. Wir haben jetzt gerade 3 Episoden aufgenommen und sind jetzt in der nächsten Runde. Das heißt, wir haben zumindest schon mal das positive Feedback von den Mitgliedern, dass die immer noch Lust darauf haben, mit uns zu sprechen, mit uns über ihre Themen zu sprechen und bauen das jetzt nach und nach auf.
Welche Rolle spielt denn euer Podcast im Vergleich zu euren anderen Kommunikationskanälen? Ihr seid ja auch bei LinkedIn oder Facebook sehr aktiv.
Es ist natürlich eine Herausforderung, einen neuen Kanal irgendwie öffentlich wirksam darzustellen. Auf Social Media laufen unsere Beiträge schon wesentlich besser. Aber auch da, finde ich, sind wir ganz gut dabei, Follower zu generieren. Auf den Social Media Kanälen sind unsere größten Zielgruppen eben auch die Mitglieder. Das heißt, die wollen wissen, was bei uns passiert, was für Veranstaltungen wir haben, was für neue Themen wir aufgreifen. Mittlerweile haben wir eben darüber hinaus auch weitere Follower, die jetzt nicht direkt Mitgliedsbetrieb sind.
Das klingt nach einem spannenden Prozess. Gab es denn auch Komplikationen oder Herausforderungen bei der Erstellung der Podcast-Folgen selbst? Oder ist da direkt alles glatt gelaufen?
Schlicht und ergreifend war das herausfordernd, sich erstmal in dieses Medium reinzudenken. Das hat aber, glaube ich, ganz gut geklappt. Das Schöne ist, mit unserem technischen Dienstleister, mit der Bude 22, läuft es halt super. Die Produktion vor Ort glatt durchgelaufen, dass man wirklich so eine Art Produktionstag hatte, wo man 3 Folgen hintereinander geschossen hat. Ich glaube, man wird dann wahrscheinlich trotzdem immer noch besser im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, bisher war das schon ganz professionell.
Wie sehen denn eure Pläne für die Weiterentwicklung des Podcasts aus?
Ziel ist, dass wir letztendlich monatlich sozusagen Folgen raushauen können. Wir sind jetzt dabei, dass wir den nächsten Produktionstag im Januar haben, damit wir im April dann mit Folge 4, 5, 6 sozusagen weitermachen können, der neuen Folgen. Im Februar könnte dann die erste neue sozusagen rausgehen, aber das ist, glaube ich, auch realistisch, dass das funktioniert.
Zum Schluss noch eine Frage. Was würdet ihr einem Unternehmen mit auf den Weg geben, das selbst am Überlegen ist, mit einem eigenen Podcast zu starten?
Machen, ne? Ja, weil also es ist im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, zu anderen Formaten, kann man es entweder mit einem technischen Dienstleister oder auch mit eigener Technik, die man sich dann gegebenenfalls anschafft, je nach Unternehmensgröße jetzt und Möglichkeiten, ist es aber eine relativ einfache Möglichkeit, das Medium halt zu nutzen. Deswegen wäre die Empfehlung einfach machen.
In so einem Podcast kann ich natürlich viel, viel mehr erzählen und auch gerade dieses Narrative aufzunehmen. Das heißt, dass die Leute da auch ihre Geschichten erzählen können.
Ja, selbst letztendlich das Ausspielen. Ja? Wir haben es jetzt bei Spotify.
Das ist easy. Also sich einen Account anzulegen, klar, man muss sich einmal reinfuchsen, aber das ist jetzt wirklich, wenn man ein bisschen medienaffin ist, keine Herausforderung.
Selbst wenn ich als Unternehmen denke, ich habe selbst keine Ahnung, wie funktioniert das Medium, ich habe keine Technik, bla bla bla. Es gibt immer die Möglichkeit, sich Hilfe dazu zu holen auf entspannte und meist auch echt kostengünstige Art.
Danke Philipp und Katharina, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns etwas über euren Podcast in Emspot zu erzählen. Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Oh, Dankeschön.
Am Ende zeigt sich, Corporate Podcasts sind mehr als nur ein Trend.
Wir sind gespannt, welche Projekte der Wirtschaftsverband Emsland in Zukunft noch umsetzen wird und welche weiteren Unternehmen dem Beispiel folgen.
Wer mehr erfahren möchte, sollte auf jeden Fall mal in den Podcast Emspot reinhören. Dort gibt es regelmäßig spannende Einblicke in die Wirtschaft des Emsland und tolle Gespräche mit regionalen Unternehmen.
Unbedingt. Der Emspot lohnt sich. Das war's dann auch schon von uns und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ich habe gestern ein Kleid auf Instagram gesehen. Da hat eine Influencerin ein Haul gemacht und ich hatte total Lust, das zu kaufen. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Da verliert man manchmal echt schnell den Überblick.
Ich finde es wirklich beeindruckend, wie stark die sozialen Medien unser Kaufverhalten beeinflussen und sogar zu Überkonsum anregen. Die psychologischen Hintergründe und Konsequenzen haben Leni Hohnfehlmann, Julia Bücker und meine Moderationspartnerin Mia Fiege hinterfragt.
Rennt zu DM. Mit meinem Rabattcode spart ihr 10%. Ich habe die perfekte Winterjacke für unter 50 € gefunden. Sätze wie diese hast du beim Scrollen bestimmt auch schon einmal gehört. Auf Plattformen wie TikTok und Co. wimmelt es nur so von Ausdrücken dieser Art. Die sozialen Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie bieten uns eine endlose Quelle an Inspiration, Unterhaltung und Konsumanreizen. Ist es Zufall, dass wir nach dem Scrollen plötzlich das Bedürfnis verspüren, eine neue Jacke, ein Gadget oder die neuesten Kosmetikprodukte zu kaufen? In diesem Beitrag nehmen wir die Mechanismen hinter dem Phänomen Überkonsum durch Social Media unter die Lupe und werfen einen Blick auf die psychologischen Hintergründe. 72% der 18- bis 35-Jährigen haben schon einmal ein Produkt gekauft, das sie durch Werbung oder Influencer in den sozialen Medien entdeckt haben. Dies bestätigte eine Studie des Statistischen Bundesamtes. Vor allem Plattformen wie Instagram und TikTok gelten als Shopping-Motoren. Kaufentscheidungen werden hier oft in Sekundenschnelle getroffen. Grund dafür sind personalisierte Algorithmen, die Produkte genau dann präsentieren, wenn wir am empfänglichsten sind. Aber warum tappen wir so leicht in diese Fallen? Welche Auswirkungen haben Inhalte in den sozialen Medien auf unser kognitives System? Unser Gehirn ist auf Belohnung programmiert. Beim Scrollen durch die sozialen Medien wird das Belohnungssystem immer wieder durch Likes, Kommentare und visuelle Reize aktiviert. Dies hat uns auch Isabel Brandhorst bestätigt. Frau Dr. Isabel Brandhorst ist Psychologin und Psychotherapeutin und arbeitet an der Universitätsklinik in Tübingen.
Die Belohnung ist ganz essentiell. Also meistens ist es so, dass der Kauf allein schon zu einer Befriedigung führt und dass man dann das Produkt selber gar nicht mehr unbedingt braucht.
Dies erklärte uns auch Influencerin Selina. Selina ist 20 Jahre alt und bereits seit 3 Jahren Influencerin. Aktiv ist sie auf den Plattformen Instagram und TikTok.
Irgendwann, finde ich, fängt man aber einfach an zu kaufen, um etwas zu kaufen. Also einfach nur, weil man denkt, ach ja, das nehme ich mal mit, und man macht sich gar nicht mehr die Gedanken darüber, ob man diese Teile jetzt gerade wirklich braucht und wirklich langfristig trägt oder ob man das einfach nur für den Moment gut findet.
Ästhetisch ansprechende Produktpräsentationen vermitteln das Gefühl, dass der Kauf des beworbenen Produkts uns glücklicher machen wird. Ein weiterer Faktor, der sogenannte Social Proof. Wenn viele Menschen ein Produkt gut finden, steigt unser Vertrauen in seinen Wert.
Was auch ein Einflussfaktor ist, wie viele Follower eine Person hat oder wie viele Likes bestimmte Beiträge bekommen, weil das mir natürlich auch suggeriert, wenn das alle mögen, dann wird das schon alles korrekt sein.
Genau diese Anfälligkeiten machen sich Werbeanbieter und Influencer in den sozialen Medien durch bestimmte Tricks zunutze. Einer dieser Tricks ist das sogenannte Native Advertising. Dabei wird Werbung so nahtlos in den Feed integriert, dass sie oft nicht als solche erkannt wird. Kennzeichnungen wie Werbung oder Ad sind zwar vorgeschrieben, aber oft kaum sichtbar. Influencer nutzen diesen Trick, indem sie Werbeinhalte in ihren normalen Content einfließen lassen. Dies lässt beworbene Produkte wie eine persönliche Empfehlung wirken, was unser Vertrauen steigen lässt und uns anfälliger für Nachkäufe macht. Auch Influencerin Selina hat schon Erfahrungen damit gemacht.
Vor allem, wenn man halt Hauls postet. Also wenn ich dir jetzt 5 Teile zeige, die ich mir jetzt gerade bei H&M gekauft habe, ist die Quote, wenn das 10.000 Leute sehen, natürlich relativ hoch, dass davon Leute einen Pullover sehen, den sie eigentlich nicht bräuchten, den dann aber dennoch kaufen, weil sie es halt gesehen haben.
Frau Dr. Brandhorst hat uns die Gründe dafür erklärt.
Das ist natürlich das Spezielle bei Influencern, weil die ja sehr häufig auch aus ihrem privaten Leben erzählen. Dadurch hat man das Gefühl, als ob der Influencer ja eine Art Freund oder Freundin ist. Und wenn die dann natürlich über ein zum Beispiel Beauty-Produkt sprechen und davon berichten, dass sie damit ganz positive Erfahrungen gemacht haben, dann glaube ich natürlich, so einen persönlichen Rat von einer Freundin oder einem Freund bekommen zu haben. Und dadurch lasse ich mich auch eher vielleicht zum Kauf animieren und in meiner Meinung beeinflussen.
Auch sogenannte Retargeting-Strategien werden häufig eingesetzt. Wer kennt das nicht? Ein Produkt, das wir uns einmal angesehen haben, taucht plötzlich überall auf. Auf Instagram, in Online-Shops und sogar in E-Mails. Hinter diesem Trick stecken individualisierte Algorithmen, die unser Verhalten in den sozialen Medien analysieren. Auch das Phänomen der sogenannten FOMO, der Fear of Missing Out, finden wir in Werbeinhalten in den sozialen Medien wieder. Begrenzte Angebote wie nur noch 2 Stück verfügbar oder zeitlich limitierte Angebote setzen potenzielle Käufer unter Stress. Dies hat uns auch Frau Dr. Brandhorst bestätigt.
Also, dass dann auch so eine gefakte Verknappung eines Angebots angekündigt wird. So, es gibt nur noch 5 letzte Exemplare, also kauf jetzt in den nächsten 10 Sekunden oder das war's für immer. Aber das sind Fake-Informationen mit dem Ziel, den User zum Kauf zu drängen.
Dies sorgt für Kaufdruck und führt zu impulsiven, unüberlegten Kaufentscheidungen. Doch genau solche wiederkehrenden Impulskäufe wirken sich nicht nur negativ auf die Umwelt aus. Viele Nutzer berichten von Gewissensbissen oder finanziellen Problemen nach Impulskäufen. Ständige Verfügbarkeit und verführerische Werbung fördern eine Konsumkultur, die den Geldbeutel unnötig belastet. Soziale Medien sind mächtige Werkzeuge.
Social Media ist keine Plattform mit dem Sinn und Zweck, uns zu vernetzen und uns zu unterhalten. Es ist eine Marketingplattform. Das muss sich einfach jeder bewusst sein, der da drauf geht. Man kommt um Werbung nicht drumherum.
Doch wie so oft liegt die Verantwortung auch hier bei uns selbst. Durch gezielte Maßnahmen zur
In unserem nächsten Beitrag geht es mit dem Thema Social Media weiter. Lasse Windmann und Franziska Stadler haben sich gefragt, wie werden wir eigentlich tagtäglich beeinflusst, ohne es zu merken?
Die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt, junge Menschen verbringen immer mehr Zeit online, oft mehrere Stunden täglich. Besonders soziale Medien prägen ihren Alltag. 82% der Befragten nutzen die sozialen Medien mindestens einmal täglich. Doch wie beeinflussen uns diese Plattformen? Claudia Hölscher, Lehrbeauftragte für Kommunikationspsychologie an der Hochschule Osnabrück, erklärt, inwiefern sich die Kommunikation online von der in der realen Welt unterscheidet.
Also im Grunde würde ich sagen, auf verschiedenen Ebenen. Und zwar einmal, dass das persönliche Gespräch halt face-to-face stattfindet, direkt. Man sieht direkt die Reaktion des anderen. Man hat die nonverbale Ebene, die mit reinspielt. Der Gesprächsteilnehmer kann eben direkt darauf reagieren, was gesagt wird.
In sozialen Medien fehlt diese direkte Kommunikation. Algorithmen, Anonymität und Selbstdarstellung prägen unsere Interaktion. Influencerin Luhanna bemerkt unabhängig von sich selbst Herausforderungen. Sie ist schon lange vor allem auf den Plattformen Instagram und TikTok aktiv. Mit 12 postete sie ihr erstes Video öffentlich. Mittlerweile hat sie auf beiden Plattformen zusammen 160.000 FollowerInnen.
Ich glaube, ich würde nicht mehr sagen, dass ich mich so viel mit anderen Leuten vergleiche, sondern mit mir selbst von so vor ein paar Monaten, dass ich mir denke, okay, irgendwie da und da sah ich besser aus noch oder da und da war irgendwie das und das noch anders und das war irgendwie cooler und jetzt ist irgendwie das und das ein schlechter. Aber ich glaube, das Vergleichen halt einfach so das Größte, nämlich auch generell auf Social Media irgendwie ist für die meisten.
Vergleiche finden auf Social Media häufig statt und können verschiedene Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Luca Leander-Wolz ist klinischer Psychologe, Doktorand und aktuell Psychotherapeut in Ausbildung und beschäftigt sich mit diesen Phänomenen. Zudem ist er Content Creator und veröffentlicht regelmäßig Videos mit psychologischen, gesellschaftskritischen und wissenschaftlichen Inhalten. Sein Ziel ist es, zur gesellschaftlichen Aufklärung rund um die psychische Gesundheit beizutragen und dabei auch strukturelle Probleme zu fokussieren. Er erläutert uns, woran es liegt, dass Vergleiche online so häufig stattfinden.
Da gibt es eigentlich so eine relativ bekannte Theorie in der Psychologie, die nennt sich Theorie sozialer Vergleiche von Leon Festinger. Und was sich zeigt, ist eben, dass bei Social Media insbesondere eben Aufwärtsvergleiche stattfinden. Und das liegt unter anderem eben auch am Algorithmus von Social Media, weil man halt schon sagen kann, dass bei Social Media viel Impression Management betrieben wird. Bedeutet letzten Endes, dass eben man versucht, ein gewisses Bild von sich selbst irgendwie zu vermitteln und seine eigenen Beiträge dementsprechend halt auch kuratiert und damit ja auch ein Stück weit eine idealisierte Version seiner selbst sozusagen auf Social Media abbildet. Und wenn man das jetzt rezipiert, also irgendwie aufnimmt als Person und das auch vielleicht ohne irgendwie dieses Wissen, nimmt man irgendwie an, alle Menschen machen total coole Dinge.
Diese idealisierte Selbstdarstellung führt nicht nur zu Vergleichen, sondern hat auch Konsequenzen für die NutzerInnen. Aufwärtsvergleiche sind gesundheitsschädlich. Sie reduzieren den eigenen Selbstwert und fördern negative Gedanken. Und das kann, je nach Prädisposition, psychische Erkrankungen fördern. Es hängt allerdings auch sehr von der eigenen Medienkompetenz ab und wie soziale Medien genutzt werden. Luhanna beschreibt aus ihrer persönlichen Perspektive, wie sie selbst damit umgeht.
Deswegen mittlerweile poste ich nicht mehr so viel, glaube ich, weil ich mir denke, das ist so ein bisschen eigentlich zu privat für mich zum Posten. Deswegen poste ich, glaube ich, schon eher so die perfekten Seiten von meinem Leben und auch generell so einen minimalen Teil von meinem Leben. Ich will ja posten, aber ich will nicht für alle Zielgruppen posten. Man kann es halt nicht kontrollieren, wer es anguckt und das ist halt so ein bisschen für mich auch so eine Sache, die mich halt echt stört.
Doch nicht nur die Inhalte beeinflussen uns, sondern auch die Mechanismen der Plattformen selbst. Statt Face-to-Face-Kommunikation, die Claudia Hölscher bereits thematisiert hat, dominieren Likes und Kommentare.
Also das ist ja auch generell so ein Aspekt, der eben bei Social Media höchst fragwürdig ist, weil letzten Endes ja die Systeme so aufgebaut sind, dass die bei uns so Dopamin-Spikes sozusagen verursachen. Und dahinter stecken eben auch Mechanismen, die genau das fördern. Und letzten Endes werden solche Apps bzw. die Algorithmen, die dahinter stehen, eben auch von PsychologInnen, NeurowissenschaftlerInnen mitprogrammiert, eben genau dahingehend, weil das eben dazu führt, dass da auch so ein Stück weit ein Suchtmechanismus in uns aktiviert wird, also dass wir davon immer mehr wollen, weil das ja einfach angenehm ist. Und diese ganzen Funktionen, die es jetzt eben bei Social Media gibt, also irgendwie gefällt mir Buttons und alle anderen möglichen Funktionen, fördern halt auch diese Dopamin-Spikes.
Neben den Dopamin-Spikes spielen Algorithmen eine große Rolle in Bezug unseres sozialen Verhaltens. Claudia Hölscher sieht die Ursache dieser Verhaltensbeeinflussung in der Art und Weise, wie Algorithmen uns Inhalte präsentieren.
Algorithmen sind ja darauf ausgelegt, dass uns die Inhalte in den sozialen Medien so angezeigt werden, wie sie eben unseren Interessen entsprechen. Wir sind dann ja sozusagen in unseren Filterblasen unterwegs und kommunizieren dann auch in diesen Filterblasen. Man geht dann auch in den Austausch mit anderen, aber eher ja in dem Thema, dem man sowieso positiv verbunden ist. Und auf der anderen Seite sind ja auch oftmals Themen dargeboten, die sehr polarisierend sind oder sehr emotional geladen sind.
Soziale Medien bieten viele Chancen, bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Von psychischen Belastungen bis hin zu gesellschaftlichen Konflikten. Sie sind ein Raum voller Möglichkeiten, aber auch voller Risiken. Sie verändern nicht nur, wie wir kommunizieren, sondern haben auch einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Emotionen.
Um den Umgang mit sozialen Medien zu verbessern, empfehlen unsere ExpertInnen erstens, Hashtags für fragwürdige Inhalte melden zu können und zu sperren. Zweitens, Filter zu kennzeichnen. Drittens, polarisierende Inhalte weniger zu pushen. Viertens, Aufklärung an Schulen zu fördern und fünftens, Quellen bei Nachrichten klar anzugeben. Wie wir diese Plattform nutzen und gestalten, wird letztendlich entscheiden, ob sie uns positiv oder negativ beeinflussen.
Smartphones, Tablets, soziale Medien. Sie sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Doch was, wenn all das nicht nur praktisch ist, sondern auch belastet? Wie sehen solche Herausforderungen aus und was kann man dagegen tun?
Der nächste Beitrag von Stella Marie Kalita und Jule Fitting stellt das Konzept des Digital Detox vor. Wie kann Yoga als Alternative mehr Ruhe und Balance in den Alltag bringen?
Wir leben in einer Welt, die zunehmend von digitalen Medien geprägt wird. Ständig erreichbar, immer informiert und oft überflutet von Reizen aus sozialen Netzwerken. Doch was passiert, wenn wir diesem ständigen digitalen Input nicht mehr entkommen können?
Eine Lösung könnte Digital Detox sein. Oder auch digitales Fasten. Also eine bewusste Auszeit von digitalen Geräten und sozialen Medien. Die ständige Nutzung digitaler Medien wirkt sich auf unsere geistige Gesundheit aus. Viele Studien zeigen, dass zu viel Bildschirmzeit den Stress erhöht. Intensive Mediennutzung kann zur Erschöpfung führen und senkt die Lebensqualität.
Professor Dr. Joachim Tönnissen ist Sozialwissenschaftler und hat eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht. Er kann uns weitere Probleme nennen.
Ja, das kann tatsächlich der Fall sein. Es gibt diese Mediensucht und die kann zu physischen, psychologischen und sozialen Problemen führen. Die Technologie, die kann sehr nützlich sein, aber sie kann auch Stress verursachen und zu Krankheiten führen. Also was passiert da, wenn wir uns sehr häufig im Smartphone bewegen? Dann tauchen oftmals so Vergleiche auf, also jemand wieder etwas gepostet hat, dass man sagt, oh, das ist ja alles viel aufregender in diesem anderen Leben als bei mir. Oder dieses, was ja FOMO genannt wird, nicht dabei zu sein, ja, bestimmte Erfahrungen oder Kontakte zu verpassen, wenn man mal eine Stunde nicht digital und online ist.
Joachim Tönnissen sieht große Gefahren in der extremen Mediennutzung. Einen Ausweg sieht er in Yoga.
Im Yoga versuchen wir, eine Haltung zu entwickeln, die man am besten als Gleichmütigkeit beschreiben kann. Wir können also an unserem Denken arbeiten, an unserem Geist arbeiten, genauso wie wir an unserem Körper arbeiten können. Das ist das Ziel im Yoga, die Welt und uns und andere so sehen, wie sie wirklich sind.
Kann Yoga eine Unterstützung oder sogar Alternative zum Digital Detox darstellen, wenn man zum Beispiel aus beruflichen Gründen an digitale Geräte gebunden ist oder nicht komplett auf sein Handy, Laptop oder Tablet verzichten möchte?
Ja, Yoga hilft, Yoga tut gut. Das habe ich jetzt seit 40 Jahren am eigenen Leibe erfahren. Wir haben einfach ein gutes Körper. Gefühl. Und wir haben eben auch auf der geistigen Ebene so das Gefühl, dass es uns gut geht, dass wir ausbalanciert sind. Also wir werden geerdet im Yoga, Körper und Geist kommen in eine Balance, können Ressourcen entdecken, die in uns schlummern. Wir denken positiv und wir fühlen uns selbstsicher und stark.
Yoga bietet die Möglichkeit, den Geist vom digitalen Alltag zu entspannen. Luisa ist Studentin und hat sich an ein extremeres Selbstexperiment gewagt, um den digitalen Stress loszuwerden. Sie hat eine Woche lang Digital Detox gemacht.
Ich war eine Woche lang campen mit Freunden von mir und da habe ich mir direkt von Anfang an gedacht, ich möchte gerne mein Handy ausgeschaltet lassen, um ein bisschen zu entspannen. Ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit durchgängig gestresst war durch das Nachrichtenbeantworten und dann habe ich gedacht, lasse ich mein Handy mal im Handschuhfach.
Nach ihrer digitalen Auszeit zieht Luisa ein eindeutiges Fazit.
Ich war sehr befreit, als ich dann mein Handy sein lassen habe und dann konnte ich viel mehr die Natur genießen. Mir sind viel mehr Sachen aufgefallen. Diese Ruhelosigkeit, die ich hatte, die war dann auch komplett weg und ich war viel mehr in mir ruhender in der Zeit, in der ich den Digital Detox gemacht habe.
Aber was, wenn es einem schwerfällt, so eine radikale Auszeit von digitalen Medien zu nehmen oder wenn man es beruflich nicht gut einbinden kann? Joachim Tönnissen hat uns kleine Übungen gezeigt, die den Geist beruhigen und dafür sorgen, dass man wieder fokussierter durch den Alltag geht.
Eine Empfehlung ist die Wechselatmung. Das heißt also, ich atme durch ein Nasenloch aus, ich halte das andere zu und atme durch dasselbe Nasenloch wieder ein. Dann halte ich das andere Nasenloch zu und atme aus und atme dann mit dem gleichen wieder ein. Also immer einatmen mit und ausatmen mit einer Seite und dann wechseln. Deswegen Wechselatmung. Das beruhigt, ist die Ujjayi, sogenannte Ujjayi-Atmung. Kann ich mal vormachen, vielleicht hört man das jetzt gerade, wenn ich also jetzt ein bisschen übertrieben das mache. Also man raut die Kehle ein bisschen auf, die Stimmritze auf und dadurch entsteht so ein Geräusch, was einen dann mit sich selber in Kontakt bringt und beruhigt.
Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was und wie viel konsumiere ich und hat das schon einen negativen Einfluss auf mich? Digital Detox kann dabei helfen, diese Fragen zu beantworten und zu einer nachhaltigeren, ruhigeren Lebensweise zu finden. Auch Yoga kann dabei helfen, bewusste Pausen in den Alltag mit einzubauen und seine innere Balance zu finden. Also warum nicht heute schon den ersten Schritt machen und eine digitale Auszeit einplanen?
Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, für euch war es genauso lehrreich wie für uns. Mir sind vor allem die Social-Media-Beiträge in Erinnerung geblieben.
An dieser Stelle verabschieden wir uns, das Campus-Radio-Team aus Lingen. Danke an Peter Pistorius und Leni Hohenfehlmann für den technischen Support. Ein großes Dankeschön auch an unsere Sendeleitung Jule Fitting und Tjaak Spreen. Danke, dass ihr uns immer zeitlich auf Linie gehalten habt. Und wir freuen uns auch immer über Lob und Anerkennung. Im Zweifelsfall nehmen wir auch Kritik an.
Danke aber natürlich auch vor allem an euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Abend und natürlich schöne Feiertage.
Falls ihr gerade auf dem Weg in die Heimat seid, gibt's jetzt noch Driving Home for Christmas von Chris Rea. Tschüss!